Sears Thomas.
Sears Thomas.
Und in diesem Teil dürfen wir ein weiteres Sears anhängen, und zwar Sears, lieber Dr. Dr. Universitätsprofessor, echtes Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Und was mir jetzt gerade einfällt, aber das erzählen wir Ihnen später, zuerst einmal Sears, lieber Matthias Kammersin. Sears. Und vor allem natürlich auch sehr liebe zuhörende Person bei Mauer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast. Und heute auch noch einmal sehr liebe zuschauende Personen, denn wir sind ein weiteres Mal Gäste in den wunderbaren Kammerlichtspielen in Klagenfurt. Und Sie haben es eh schon gehört, nicht nur der Thomas Maurer und ich sind hier, um die Nachrichtenwelt zu besprechen, sondern wir haben uns jemanden reingehört, wo wir uns ein bisschen über das Wesen der Nachrichten besprechen wollen. Matthias Kammersin, freut mich unglaublich, dass du da bist. Ich würde sagen, nehmen wir einmal Platz. Und mir ist jetzt gerade beim Anschauen und beim Auferzählen deiner ganzen Errungenschaften und Leistungen eingefallen. Wir haben ja noch eine andere gemeinsame Schnittstelle im Leben. Wir wurden mal gemeinsam vom Staatsanwalt verfolgt.
Das ist richtig, unschuldig natürlich, aber ja.
Tatsächlich kann es Ihnen nämlich als Journalistin oder als Journalist so gehen, dass Sie einfach zu einem Universitätsprofessor hingehen und sagen, und Sie, Herr Kommunikationswissenschaftler, wie kommunizieren denn so die Parteien jetzt in diesem Wahlkampf, haben das eine Beobachtung dazu, und dann wurde uns unterstellt, wir hätten die letzte Kärntner Landtagswahl manipuliert mit diesem Interview.
Ja, das stimmt, das war die Unterstellung, aber es war Gott sei Dank tatsachenwidrig, weil wenn wir das könnten, wäre es höchstwahrscheinlich nicht so ausgegangen.
Wir wollen in dieser Episode unseres Podcasts uns einmal nicht mit dem tagesaktuellen Geschehen beschäftigen, sondern tatsächlich mit den Nachrichten an sich, weil der Thomas und ich, wenn wir da zusammensitzen, oft einmal kommt schon ein bisschen Medienkritik vor, oder?
Aber nur off-air.
Naja, einer von uns beiden sagt nicht gratis Tageszeitung, sondern umsonst Tageszeitung.
Ja.
Meistens bin Sie.
Kann einem schon mal aus der Rutsche. Ja, ja. Aber man kann ja, also zumindest Österreich kriegst da in der Trafik, deswegen der Kollege Schäuber spricht immer gern vom käuflichen Gratismedium. Und wenn du mal einen Trafikanten wirklich in Schleudern bringen willst, sagst du, bitte, ich kaufe das.
Ja, Werner Feinmann hat das besser machen können, aber ich glaube, der ist ja nicht zum Trafikanten gegangen, um Österreich zu kaufen. Jedenfalls wollen wir uns heute auf einen Deep Dive zur Medienkritik einlassen, und es würde niemand besseren geben dafür als den Matthias Kammersin. Ich glaube, Matthias, wir machen jetzt seit gut 150 Episoden etwas, von dem wir behaupten, dass es Satire ist. Und ich mache jetzt tatsächlich auf der Bühne mal mit dir einen Reality-Check, den ich mich noch nie zu fragen getraut habe. Erfüllen wir diesen Grundanspruch einer satirischen Nachrichtensendung, oder sagst du, bitte dreht das ab und bist nur deswegen hergekommen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich befürchte, jetzt auf der Bühne ist der soziale... Ich fange anders an. Ich würde sagen, natürlich muss man als Wissenschaftler differenzieren und bin Empiriker. Ich habe aber von den 150 Folgen wahrscheinlich 147 gehört, davon wahrscheinlich 145 aktiv aufmerksam, und ich würde sagen, ja, das macht's hier. Und ich wollte dazu sagen, Satire erfüllt etwas, das im Unterschied zu reiner Comedy auf Aufklärung gerichtet ist. Also Satire ist im Geiste der Aufklärung, und es ist oft ein bitteres Lachen, aber es hat irgendwie was Hoffnungsvolles, oder? Weil Satire glaubt immer noch, dass man was verändern kann und dass man durch Kritik die Leute zum Nachdenken bringt. Und so dieses alte österreichische Motto, die Lage ist hoffnungslos, aber sie ist nicht ernst, würde ich jetzt euch nicht unterstellen, sondern ich würde sagen, ihr habt noch immer die Hoffnung, dass man ein paar Leute damit erreicht und unter Umständen der Nachrichtenmüdigkeit entgegenwirkt. Also ja, das erfüllt sich sehr gut.
Ja, nein, es ist uns, wir haben ja wirklich konkret was vorzuweisen. Es gelingt uns, mehrfach Akademiker auf die Bühne zu locken. Also irgendwas müssen wir richtig machen.
Mir ist es vor allem darum gegangen, dass du endlich mal jemanden hast, den du wirklich Herr Doktor nennen kannst.
Das ist sehr lieb von dir.
Ja, das ist
ja. Aber wie gesagt, Kaffeehaus, Doktorat hast sowieso.
Im Kaffeehaus promoviert haben selten einer. Aber tatsächlich, was du angesprochen hast, Satire ist genauso wie Nachrichten natürlich bedroht. Wenn man sich die Vereinigten Staaten von Amerika anschaut, die ersten, die jetzt mal gecancelt worden sind, dann mal wurde es wieder zurückgenommen in einem Fall, aber in anderen Fällen geht es weiter, sind natürlich die Satiriker.
Ja, also das hat im konkreten Fall sicher auch damit zu tun, dass der Donald Trump, glaube ich, von seiner psychischen Struktur sehr schlecht aufgestellt ist, um einen Witz wegzustecken. Also er kann ja auch keine machen. Also er kann gut verhöhnen, niedermachen, aber auch das relativ monoton. Also jede Nachrichtenfigur, die ihm nicht taugt, ist es failing oder low rated und so. Wir müssen uns jetzt nicht in die Psychiaterrolle Donald Trumps denken, aber dass der eine Mischung aus einem totalen Minderwertigkeitskomplex und totalem Cäsarenwahn hat, ist augenscheinlich, würde ich sagen. Und damit ist er wenn ihn jemand nicht super findet, ich glaube, das vertragt er schlecht und damit hat es halt einerseits die Satiriker erwischt, jetzt aus seiner Motivlage, und zum anderen haben die Late-Shows in den Vereinigten Staaten tatsächlich in den letzten 10 Jahren vielleicht verstärkt, aber seit Jon Stewart die Daily Show übernommen hat, tatsächlich eine aufklärerische Funktion übernommen. Also da ist eine Redaktion dort. Die Dinge, die gesagt werden, sind alle faktisch untermauert. Also du kannst dich darauf verlassen, wenn Arthur Colbert oder einen Witz macht, dass der auf der Basis einer recherchierten Tatsache steht. Was man ja von nicht allem, was in Amerika so als Nachrichten präsentiert wird, behaupten kann. Und dadurch ist es für viele Leute eigentlich tatsächlich eine politische Informationsquelle geworden. Und das ist natürlich auch, also Aufklärung und Debatte sind jetzt nicht die Herzensanliegen der aktuellen Republikaner, ganz grundsätzlich.
Das kann man, denke ich, so einschätzen. Ich wollte nur sagen, es ist vielleicht auch eine Möglichkeit dieser Nachrichtenmüdigkeit und dieser, also in meinem Fach nennt man das News Avoidance, weil es gibt einen zunehmend großen Teil von Menschen, die aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen Nachrichten überhaupt nicht mehr konsumieren, weil sie sagen, das ist alles so traurig und das ist so deprimierend und ich kann das nicht mehr hören und einfach wegschalten und das überhaupt nicht mehr zur Kenntnis nehmen. Jetzt kann man sagen, durch die sogenannten sozialen Medien ist das total leicht, weil dort gibt es immer ein alternatives Katzenvideo oder Kochrezept oder irgendetwas, wo ich mich sozusagen in eine Art digitales Biedermeier flüchten kann, und wahrscheinlich ist Satire eine der Möglichkeiten, um die Leute wieder ein bisschen reinzuholen. Und nur zweiter Satz dazu, wenn mir das wichtig ist, ich glaube, wir müssen da auch ein bisschen differenzieren, dass die Leute, die politische Nachrichten vermeiden, in anderen Teilen ihres Lebens total gut informiert sind. Also die können zum Beispiel sagen, in welcher Runde bei der Formel 1 welcher Reifen gewechselt wurde, ja, oder wer jetzt gerade jetzt in der Stadthalle in Wien aufschlägt und wie, ja, oder bei Fußball kennen sich die total gut aus. Also diese News Avoidance bezieht sich leider schon sehr stark gerade auf politische Nachrichten und auf dieses, wie formuliere ich das, auf dieses Leiden an der Polykrise, dass die Leute einfach sagen, ich halte das nicht mehr aus, weil sozusagen dieser Nachrichtenimperativ, only bad news, a good news, das sozusagen ertragen eigentlich Leute nicht mehr und switchen dann woanders hin. Und da kann Satire, glaube ich, schon helfen.
Aber das hat mich auch immer fasziniert, dass Leute so eben speziell bei Sport super aufgestellt sind, dann aber sich mit Politik nicht beschäftigen, mit der Begründung, man kann eh nichts ändern, und wo ich dann immer sage, und beim Fußball kannst du was ändern, deppert er.
Ja? Ja, nur, ich bin ja sozusagen als Wissenschaftler zur Differenzierung berufen, sozusagen als empirischer Sozialwissenschaftler. Wenn wir uns die Daten anschauen der Leute, die Nachrichtenvermeidung im Politischen betreiben, dann ist es nicht ein Gefühl der Ohnmacht. Also dann ist es nicht das Gefühl, dass man sagt, was soll ich schon ändern, sondern es ist wirklich bei vielen Leuten das Gefühl, diese Polykrisen, ich kann es nicht mehr hören. Ich weiß es gibt Krieg und es gibt das und es gibt furchtbar und es wird alles teurer und Inflation und man kann das nicht mehr ertragen, und es ist wirklich in der Tat eine Form von Eskapismus. Und Sport zum Beispiel lenkt wunderbar ab, weil, ich meine, um Gottes Willen, Fußballfans oder Eishockeyfans im Raum mögen mir verzeihen, aber wenn dort eine Mannschaft verliert, sagen wir uns ehrlich, es passiert nichts. Ich meine, natürlich, die verliert und das ist furchtbar, aber der Sport simuliert ja Verlieren ohne echte Konsequenz.
Menschen verlieren den Sinn im Leben eh in den auseinander, also man muss schon sagen.
Ich weiß, ich sage ja, es ist sozusagen, also ich wollte das nur differenzieren, ich glaube, dieses Leiden an der Polykrise ist etwas, und deswegen sind, glaube ich, glaube ich, auch alle Versuche, was man so konstruktiven Journalismus nennt, also die gute Nachricht und man berichtet in einem positiven Duktus über die Welt, eigentlich auch nicht erfolgreich gewesen.
Ich probiere übrigens bei der Kleinen Zeitung seit anderthalb Monaten die gute Nachricht ins Blatt zu kriegen, dass man jetzt Darmspiegelungen schon früher von der Krankenkasse bezahlt bekommt.
Das ist zweifellos eine gute Nachricht. Ist auch im Sinne der Prävention gut. Nur ob das der Weg ist, die Nachrichtenmüdigkeit zu bekämpfen, würde ich jetzt auch bezweifeln.
Die Politkrisen, und du hast ja angesprochen, dass der Ausgangspunkt immer die Politik selber ist. Jetzt haben wir in Österreich eine Partei, die betreibt so nebenher einen der erfolgreichsten YouTube-Kanäle. Don't make stupid people famous, sie wissen eh alle, von wem er redet. Und jetzt gibt es aber dann andere stupid people, die wollen das Gleiche jetzt noch einmal machen und nennen das Ganze SPÖ1. Ich habe jetzt da den ersten Trailer angeschaut und ich muss sagen, selten mal im Leben habe ich mich so fremd geschämt. Man hatte wirklich den Eindruck gehabt, 2005 ruft an und will das Design zurückhaben. Es war einfach alles das und ich war zeitlang der Videochef der Kleinen Zeitung, das heißt, ich maß mir ein bisschen Expertise an, es war alles das, was ich jedem Designer zurückgehaut hätte und gesagt hätte, das kannst du jetzt nicht ernst meinen, willst du einfach nur irgendwer Geld drauf bringen, dann machst du ein bisschen ordentlicher, also wenn eine, ich weiß nicht, ihre vierten Klässlerin hinkommt und keine E-Stricheln aufs E malt, sondern das halt nur, einfach nur ein A ist, ist das zu akzeptieren, aber dass eine Parlamentspartei, Vizekanzlerpartei, staatstragende Partei, so etwas in der Qualität abliefert, ist einfach ein Wahnsinn.
Oder es ist eine besonders raffinierte Strategie, weil was ja schon, ich glaube auch da gibt es Daten dazu, Nostalgie ist ein ganz großer Trend, auch gerade in den sozialen Medien. Ja, wenn du sagst, das schaut aus wie 2005, dann haben wir schon einen Punkt. Ja, also es gibt einen wahnsinnig erfolgreichen Kanal von einem Amerikaner, glaube ich, der postet nur ganz normale Alltagssituationen, so Familienfoto-Dinge aus den 80ern und 90ern und die Leute lieben es, die sind allerdings alle KI erstellt. Das heißt, du siehst irgendjemanden random neben seinem VW-Jetta stehen und die Leute denken, das waren nur Zeiten. Ja? Und dass das alles aus dem Rechner kommt, ist wurscht, weil mittlerweile sind die auch gut genug. Ich habe einen Artikel darüber gelesen und dann ein bisschen reingeschaut und der nicht ganz zu Unrecht praktisch vergessene, schreckliche Rapper Vanilla Ice aus den frühen 90ern.
Den stellen wir Ihnen natürlich in die Shownotes.
Und hat drunter geschrieben, Computers ruined everything. Und mich total interessiert, womit er das geschrieben hat, dass das dann ins Internet kommt. Also vielleicht ist die SPÖ doch, wie in der Architektur der 20er Jahre in Wien, ästhetische Avantgarde und unterschätzt sie nur gewohnheitsmäßig.
Magst du ihm widersprechen?
ich würde wieder, das ist so, glaube ich, ein bisschen auch meine Rolle hier, eine Differenzierung anbieten. Ich weiß, es ist eine schwere
Deswegen
Aufgabe.
Deswegen haben wir die auch in die Mitte zwischen uns beiden.
Aber einer muss sie ertragen, ist, glaube ich, meine Berufsbestimmung. Ich wollte zwei Sachen sagen. Die Frage, wie diese Parteimedien wirken, kann man eigentlich nicht, das sind ja keine Medien, die sich an die Allgemeinheit richten. Die richten sich an das eigene Klientel, sehr oft sozusagen an die eigene Funktionärschicht. Also genauso wie Plakatwerbung ja vorwiegend gemacht wird, um die eigenen Funktionäre im Bodenwahlkampf, Funktionärinnen natürlich zu motivieren und nicht die Erwartungshaltung zu bestärken. Da fährt man am Plakat vorbei und in 15 Sekunden natürlich, Herr Super, jetzt haben Sie mich überzeugt, sondern auch diese Parteimedien machen das ja so. Man muss zwei Sachen sagen. Es gibt in der Mediendemokratie einen immanenten Mechanismus, dass Parteien versuchen, ihre Botschaft möglichst ungefiltert an die Leute zu bringen. Das hat es bei den Parteizeitungen gegeben, die waren aber aufwendig und teuer, weil das musstest du drucken und machen. Heute im Digitalen geht es total leicht, weil du kannst das, jetzt kommt der Medienökonom mit Grenzkosten von null, das heißt, jeder zusätzliche Mensch, der sich das anschaut, kostet nichts. Ja? Und du kannst das relativ kostengünstig herstellen. Und es gibt keine kritischen Nachfragen. Ich meine, die gibt es natürlich schon, weil diese Partei mit den Armen die Form des Journalismus nach. Also da werden Fragen gestellt und auch Leute haben Anzüge an und so. Aber es ist natürlich kein Journalismus. Und die Unterscheidung ist mir wichtig. Das ist kein schlechter Journalismus, was dort passiert. Das ist gar kein Journalismus. Und nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich halte die PR für legitim. Ich halte es total für legitim, dass es PR gibt und Werbung gibt. Nur, auch dort gibt es, und das wollte ich nur dazu sagen, bestimmte ethische Regeln, die kann man zum Beispiel im Ethikkodex der PR-Branche oder im Werbeethikkodex nachlesen. Und ich bin schon der Meinung, wenn diese Kanäle mit Steuergeld refinanziert werden, was sie meines Wissens sind, ja, aus der Parteienförderung, dann sollten sie sich auch an bestimmte ethische Regeln halten, und nachdem es ja diese ethischen Regeln gibt, die sich die Branche selber gegeben hat, wäre es eine Idee. Wo ich was dagegen habe, ist sozusagen, dass man das ästhetisch oder ideologisch führt, die Debatte, und sagt, naja, also ja, das ist sozusagen wahrscheinlich getestet. Also ich glaube schon, dass die Marktforschung gemacht haben. Ich weiß es aber nicht, aber ich gehe nicht davon aus, dass man sowas startet ohne MAFO.
Ja, also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die SPÖ, was Außenwirkung angeht, irgendwann einmal die 13. Fee nicht eingeladen hat. Also es ist, wenn ich mich erinnere, Pamela Rendi-Wagner war als Ministerin in der Lage, normal, glaubwürdig, konzise und überzeugend zu sprechen. Als Kanzlerin, da haben sie es dann zu den Rhetorik-Coaches, die Hauseigenen, geschickt. Und ich habe irgendwann gesagt, also wenn das müssen, ich weiß nicht, was die machen, aber ich glaube, wenn man dort den Jawarani hinschickt, hurcht einem keiner mehr zu.
Gerechtigkeit für die hauseigenen PR-Coaches. Andreas Babler hat über einen fünfstelligen Betrag in letzter Zeit ausgegeben für PR-Coaches, und ich habe ihn dann beim Armin Wolf gesehen. Ich habe ihn dann auch selber vor ein paar Wochen beim Parteitag in Villach gesprochen. Nutzt da nichts, wenn es die Externen machen.
Na.
Ja, und für Ästhetik der Anzüge nur ein Satz. Ich habe erlebt, wie Herbert Kickl nach der letzten Nationalratswahl, ist jetzt 14 Monate oder sowas her oder 13 Monate her, sein erstes Interview gegeben hat. Er ist vorbeigegangen am ORF, vorbeigegangen an Servus TV, vorbeigegangen an Puls 4 und auch an unseren allen quasi von Zeitungen abstammenden Internetkanälen, und die ist direkt zu auf 1 TV runtermarschiert. Und ich weiß, du bist ein modischer, feiner Mensch, lieber Matthias, aber das wäre nicht mehr als Anzug durchgegangen bei keinem von uns dreien, was der Herr Moderator da unten tragen gehabt hat. Also das, die tragen nicht einmal einen ordentlichen Anzug, tut mir jetzt echt leid, dass ich da noch schief werde.
Ja, ich meine, aber da sind wir wieder bei dem von mir angesprochenen Punkt. Das ist eben kein schlechter Journalismus, sondern gar keiner.
Ist so.
Ja, aber wenn man lediglich die Deutungshoheit haben will und sich für die Wahrheit nicht weiter interessiert, ist es natürlich ein mächtiges Medium. Und, ja. Und wir haben, also es ist woanders in der westlichen Welt nicht viel anders, aber ich habe immer gesagt, bei uns waren die Leute super aufs Internet vorbereitet, wo halt alles emotional und vorwiegend negativ emotional und dazwischen dann halt einmal ein Acker, der da ein Katzerl, wir haben die Kronenzeitung gehabt, und meine gesamte Verwandtschaft hat sich zuverlässig jeden Tag über das aufgeregt, wovon der Dichert gerade wollte, dass sie sich aufregen. Und insofern war da, glaube ich, kein Land so gut vorbereitet aufs Internet wie Österreich.
Würde ich jetzt empirisch bestreiten, aber das müsste man jetzt dann auch differenzierter diskutieren. Satz werde ich noch öfter sagen müssen.
Ja, aber blicken wir mal auf die Empirie unseres Medienministers. Abgesehen davon, dass er das ganze Ding ein zeitgemäßes Fernsehformat genannt hat. Ich muss jetzt vielleicht für zuhörende Personen kurz das Fenster aufmachen oder die Klammer aufmachen. Wir reden von Andreas Babler. Ich sitze
ja,
jetzt nicht.
So viele Medienminister haben wir auch gerade nicht.
Wer war die letzte?
Aber ich jetzt.
Das ist übrigens eine Quizfrage, die stellen wir Ihnen auf Spotify. Wer war die letzte Medienministerin?
Also ich soll es jetzt nicht sagen.
Ich hoffe, dass du es weißt.
Ich weiß es sicher.
Ja. Ja, du bist da sicher? Ja,
relativ, ja.
Relativ, okay.
Ein Joker.
Ja, klar. Wenn ich ihn anrufen darf.
Aber wie siehst du die Medienbilanz von Andreas Babler? Gerade heute an diesem Tag, an dem wir aufzeichnen, 23. Oktober, wenn es sich, ja, ist noch vor Mitternacht, gab es ja auch einen Aufruf, ein SOS des Journalistenverbands Concordia, der Journalistinnen und Journalisten Gewerkschaft, wo man gesagt hat, liebe Freunde, so geht's gerade nicht. Die Erlöse rinnen ins Digitale ab. Wir haben als Medien massiv ein Problem, das nicht nur hausgemacht ist, sondern das auch strukturell von der Politik vorgegeben wird. Und da rede ich jetzt gar nicht davon, dass die gerne YouTube-Kanäle machen und sich auf Instagram gern aufhalten, sondern dass man da einfach tatsächlich über Jahrzehnte hat etwas schleifen lassen und dass man auch Systeme querfinanziert hat, wo man vielleicht früher hätte mal einen betriebswirtschaftlichen Druck auch auf die private Industrie loslassen müssen, dass man, ist jetzt meine natürlich nicht ganz objektive Perspektive, dass man auch den ORF Rechte gewährt hat, zu lange ein Monopol hat sein lassen, wo man dann Private nicht hochkommen hat lassen und es fehlten jetzt natürlich diese Anteile im freien Wettbewerb, aber ich glaube, ich nehme jetzt schon vieles von dem vorweg, was du vielleicht sagen möchtest, Matthias.
Das ist jetzt eine durchaus schwierige Frage. Also ich fange mal damit an, dass die Erlösmodelle der Medien, ich glaube, ich weiß nicht, ob man das jetzt erklären muss in dem Podcast oder nicht, aber Medien verdienen im Wesentlichen Geld durch Werbung. Jetzt gibt es Vertriebserlöse und große Boulevardzeitungen wie die Kronenzeitung haben auch Aboerlöse, aber im Wesentlichen im Branchendurchschnitt, weil es halt viele Medien gibt, die quasi den Inhalt verschenken, dadurch Reichweite generieren und diese Reichweite verkaufen, sind die Werbewirtschaft. Das war ein Modell, das vor allem in den 80er, 90er Jahren in Österreich mit den vielen Zeitschriftenneugründungen hervorragend funktioniert hat. Was ist passiert? Disruptiver Wandel, nämlich diese sogenannten sozialen Medien, also diese Intermediäre, die Plattformen sind in den Werbemarkt gekommen und die haben für Werbekunden in der Tat zwei ganz entscheidende Vorteile. Du kannst Werbung personalisieren, das heißt, das, was sie kriegen an Werbung, hat mit dem, was die Menschen, die zwei Reihen hinten sitzen, kaum was zu tun gehabt, weil die fahren nicht Radl oder die interessieren sich nicht für Skifahren und du hast eine tolle Werbeerfolgskontrolle, weil man kann sehen, was schauen sie sich nachher an, was kaufen sie ein und so weiter. Was ist die Folge? Die Folge ist, dass auch in Österreich ein großer Teil, mehr als die Hälfte der gesamten Werbeerlöse in diese Plattformen gehen und der traditionellen Legacy-Media-Medienlandschaft fehlen seit ca. 2022. Ich zeige es Ihnen, die eine Hand geht nach oben, die andere geht nach unten und dieser Trend setzt sich 24 und 25 fort. Jetzt kann man sagen, gut, dann sollen die Zeitungen und die Medienhäuser innovativ sein und den Leuten digitale Abos verkaufen. Naja, das geht, naja, mäßig gut und für den Radiomarkt zum Beispiel geht das gar nicht, weil also Bezahlradio hat sich bei uns nicht wirklich durchgesetzt und im Fernsehmarkt möchte ich jetzt gar nicht reden, also das jetzt ja, also für Sky und für einzelne Spiele kann man Bezahlfernsehen verkaufen, aber so richtig funktioniert es nicht. Was ist die Folge? Kann man sich ausrechnen, oder? Die Folge ist, und das sehen wir, deswegen heute auch diese 5 nach 12 Aktion, die Zeitungsverlage, große Verlage müssen abbauen. Und jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ich sage, ja, ist ein Pech, das gibt es halt nicht mehr. Und wir sagen, eine Qualitätstageszeitung ist so wie, weiß ich nicht, der Hufschmied im 18. Jahrhundert, der durch die Dampfmaschine obsolet wurde, weil halt die Leute, ja, okay. Und dann gibt es halt als Luxusprodukt für Menschen, die sich sozial abheben wollen, noch die gedruckte Zeitung. Oder, das ist jetzt mein Gesprächsangebot, ist, ich sage, Medien, die bestimmten Kriterien genügen, vor allem eben journalistischen Kriterien, sind die Infrastruktur der Demokratie. Das ist die vierte Gewalt. Wir brauchen die, vor allem investigative, die decken Sachen auf, die sonst nicht ans Licht der Öffentlichkeit kommen würden. Ja, eben nicht das, was ich will, dass die Leute über mich sagen, sondern das, was man noch gegenchecken und recherchieren kann. Und da müsste man sich überlegen, wie man das finanziert. Und da komme ich zu einer trickigen Geschichte und jetzt wird es kompliziert und jetzt langweile ich Sie nicht lange. Ja, wie kann ich das so organisieren, dass die Politik, Stichwort Mediendemokratie, von der inhärenten Versuchung geschützt wird, dadurch, dass sie Subventionen für diese Infrastruktur hergeben, auch inhaltlich eingreifen. Das ist sozusagen die schwierige Aufgabe, die man da lösen muss, weil sonst der Verdacht entsteht, na gut, die Ja? Kaufen sich Medien oder Staatsmedien oder so Zeug. Also wie organisiere ich das möglichst unabhängig und möglichst politikfern, aber so, dass die weiter überleben können. Weil wenn wir so weiterlaufen wie bis jetzt, wird es bestimmte mediale Angebote in Österreich nicht mehr geben. Und jetzt kommt der zweite Satz, nein, der ORF ist daran nicht schuld.
Und müsste man es nicht auch von der anderen Seite aufzäumen, dass ja diese ganzen Plattformen null Regularien auferlegt bekommen haben. Sie sind nicht verantwortlich für das, was drinnen steht. Ja? Also wenn man, weil so wie es jetzt läuft, ist es ja keine Transformation. Weiß nicht, wie halt irgendwann einmal die Fiaker durch Automobile ersetzt worden sind, aber im Großen und Ganzen das Gleiche gemacht haben, aber halt ein bisschen effizienter, sondern eine Zerstörung, eine Disruption, Lieblingswort Silicon Valley. Und wenn man jetzt eben, das teile ich absolut, dass also Demokratie ohne Journalismus kann nicht funktionieren, ist keine Frage, weil woher solltest du in irgendeiner Weise auch nicht, dass ich jetzt davon ausgehe, dass alle Leute aufgrund wohlüberlegter Informationsbeschaffung ihre Stimme einer bestimmten Partei geben, aber die Möglichkeit, wenn die nicht mehr da ist, kannst du das Konzept Demokratie eingraben. Und auf das schlittern wir zu und wie so oft, und meistens wird dieser Satz aber nur benutzt, um zu signalisieren, wir machen sicher nichts. Das müsste auf europäischer Ebene angegangen werden.
Ich fange schon wieder an zum Differenzieren. Das ist furchtbar, ich weiß, aber dafür. Ja. Also, erstens, komplexe Probleme haben keine einfachen Lösungen, sonst warten es keine komplexen Probleme. Das heißt, ich glaube, wenn wir die liberale Demokratie in der Form, wie wir, ohne die jetzt zu definieren, also mit einer aufgeklärten, deliberativen Öffentlichkeit, mit unabhängigen Medien, mit unabhängiger und resilienter Justiz, mit Gewaltenteiligung, wenn wir das aufrechterhalten wollen. Und ich sage das bewusst so deutlich, weil das Modell der liberalen Demokratie ist unter Druck. Das ist sozial unter Druck, das ist politisch unter Druck, das ist kulturell unter Druck, das ist ökonomisch unter Druck. Und zwar, das können wir beobachten in Europa und außerhalb Europas. Also auch da gibt es keinen Konsens, dass man sagt, die liberale Demokratie ist in der Form was Schützenswertes. Ich gehe jetzt auf diesen normativen Standpunkt, den begründe ich jetzt nicht ideengeschichtlich und philosophisch, aber ich sage, die liberale Demokratie ist etwas Schützenswertes. Und wenn wir anfangen wollen, die liberale Demokratie zu verteidigen, dann gehört es selbstverständlich dazu, dass diese Plattformen, die eindeutig die liberale Demokratie gefährden, in den Shownotes werden Sie eine Stellungnahme der Akademie der Wissenschaften zu diesem Thema downloadbar finden als PDF, und die negativen Wirkungen für die Demokratie dieser sogenannten sozialen Medien überwiegen inzwischen, ja, dann müssen wir etwas dagegen tun. Und eine Möglichkeit ist, die für die Inhalte verantwortlich zu machen, selbstverständlich. Und das zweite Argument ist für mich relativ simpel. Ich habe Ihnen die Zahlen für Österreich gesagt, was die aus unserem Markt saugen. Das sind knapp 1,3 Milliarden Euro jedes Jahr. Und das ist ein kleiner Markt im europäischen Vergleich. Wenn die bei uns in Europa Geld verdienen wollen, dann werden sie sich an unsere Regeln halten wollen oder sie verdienen kein Geld bei uns. Wir sind immer noch der größte Werbemarkt der Welt. Europa gesamt, natürlich nicht Österreich. Das heißt, ich glaube schon, dass man die regulieren kann. Und die letzte Bemerkung ist, all diese Entwicklungen, das müssen wir uns auch verdeutlichen, das sind keine naturgesetzlichen Entwicklungen, sondern wie das Match weitergeht, hängt konkret von den Entscheidungen ab, die wir jetzt treffen. Und da kann man etwas auf nationalstaatlicher Ebene tun, ja, und dann kann man etwas auf supranationaler Ebene tun, auch das. Und auch da würde ich keine Gegensätze sehen, sondern eigentlich sagen, wir sollten irgendwann mal anfangen, was zu tun und nicht immer darauf zu warten, dass jemand anderer was tut.
Aber der Idealzustand wäre, wenn man sagt, das ist demokratische Infrastruktur, wie das Eisenbahnnetz, und ob da jetzt ein roter oder ein blauer drauf fährt, ist wurscht. Also das ist sozusagen nur das Transportmedium und das nimmt da alle mit, außer du verstößt ganz grob gegen die Mitnahmebestimmungen der österreichischen
Bundesbahn. Es braucht Grenzen und diese Grenzen, jetzt möchte ich nicht lange über die Kriterien für eine moderne Medienförderung reden, aber ich gebe nur einen Denkansatz mit. Ich habe sehr viel geforscht oder ich forsche sehr viel zu Media Accountability, also Medienverantwortung, und was ist der Goldstandard eigentlich in der internationalen Forschung? Furchtbares Wort, heißt aber so, regulierte Selbstregulierung. Was heißt das? Der Staat soll sich nicht einmischen, was im Ehrenkodex der Presse steht. Das wissen die selber, die Branche. Weiß sehr genau, was ist anständiger Journalismus und was nicht. Das steht im Ehrenkodex, kann man nachlesen, kann sich ja jeder anschauen. Stimmt übrigens auch für die PR-Branche, stimmt auch für Notare.
Ist aber nicht rechtsverbindlich. Ne?
Und dann sind wir bei der regulierten Selbstregulierung. Der Staat soll nicht dafür Sorge tragen, was da drin steht. Wir haben übrigens auch ein Zensurverbot in der Verfassung. Das kann die Branche selber. Aber der Staat soll dafür sorgen, dass sich alle an dieselben Spielregeln halten. Also, dass das verbindlich ist für alle, dass es zum Beispiel Voraussetzung ist für Medienförderung oder eine Voraussetzung, um Inserate zu kriegen, die aus Steuergeld refinanziert sind. Es ist aber nur ein Kriterium aus vielen. Ich könnte jetzt 20 weitere aufzählen. Darüber können wir reden. Deswegen regulierte Selbstregulierung oder Koregulierung. Also inhaltlich komplett bitte der Branche überlassen. Ja? Aber den Rest soll der Staat schon im Sinne Selbstregulierung und Selbstkontrolle nicht nur zu fordern, sondern auch zu fördern. Und das kann man in Österreich einfach gesetzlich sehr wohl umsetzen.
Ich würde es nur als gelernter Österreicher in dieser schönen Utopie politische Inserate A komplett ausrahmen und einfach sagen, okay, eine der Verpflichtungen ist, dass wir so und so viel Prozent eures Raums politische Berichterstattung zur Verfügung stellt, sonst hat es keine Zeitung. Und wir inserieren dafür nicht. Ihr kriegt, der Topf ist ein bisschen größer. Aber was ihr schreibt,
also wieder inserieren. Euer Bier.
Aber wir leben in diesem als Grauzone getarnten Sumpf seit Jahrzehnten. Ja. Und das ist nicht gut. Also wenn man schon mal was ändert, dann vielleicht das gleich mit.
Also da biete ich schon wieder eine Differenzierung an, weil es jetzt langsam der Stehsatz fahrt, wo ich sage, selbst das habe ich schon gesagt, politische PR, politische Werbung ist legitim. Und ich halte es auch für okay, dass Gebietskörperschaften kommunizieren. Die Frage ist, nach welchen Regeln? Und ein Denkansatz wäre auch dort, das Bestbieterprinzip und nicht das Billigbieterprinzip obwalten zu lassen. Im Moment heißt es ja, dort, wo die günstigsten 1000 Kontakte Preise kriege, dort inseriere ich und oft wird noch darüber hinaus inseriert. Man kann Wirkungsziele definieren, man kann sagen, was will ich damit erreichen, weil es macht ja einen Sinn, dass man den Leuten erklärt, es gab eine Rettungsgasse oder man soll den Pass erneuern oder man soll sich gegen Grippe oder gegen, weiß ich nicht, was jetzt, wie heißt das?
Corona
oder, wie heißt das mit dem, dieser Virus, gegen den man sich jetzt impfen lässt? Gürtelrose, genau, danke. Also man muss ja den Leuten sagen, lasst euch dagegen impfen. Also ich finde es ja okay, dass man das tut. Oder es gibt einen Gutschein für irgendwas, also dass man die Menschen informiert, ist ja in Ordnung. Nur, die Frage ist...
Ob ein Bundeskanzler Kickl Impfwerbung durchwinkt.
Also ich glaube, er wird sich der medizinischen Evidenz auch nicht verweigern können. Und wenn jetzt die Ärztekammer sagt, also ich bin Kommunikationswissenschaftler, das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn die Ärztekammer sagt, dadurch werden weniger Leute sterben und Spitalsbetten bleiben frei, dann hat das ja, glaube ich, hoffentlich eine gewisse Evidenz. Okay, ich wollte nur sagen, man kann auch das nach einem Bestbieterprinzip organisieren und nach Regeln. Und man kann sagen, ja, das wird nach bestimmten Regeln organisiert. Das Problem ist ja oft dieses Freihändige und die Vermutung, die übrigens auch dem Medienvertrauen in Österreich nicht gut tut, dass man nicht nur Anzeigenraum kaufen kann, sondern auch Berichterstattung. Und wenn dieser Eindruck beim Publikum entsteht, dann schadet das dem Vertrauen in die Medien.
Ich bin selber schon bei dem Gedanken erwischt.
Wirklich?
Furchtbar
schandhaft. Es ist schandhaft. Und deswegen bin ich der Meinung, natürlich muss man das in einem Gesamtkonzept ändern. Und ich möchte jetzt nicht lang darüber reden, aber es gibt ja zum Beispiel vom Presseclub Concordia an der Homepage nachzulesen eine sehr ausführliche Stellungnahme. Jetzt kann man sagen, I might be biased, wenn Sie das dort nachschauen. Aber wo beschrieben wird, wie könnte eine zukunftsorientierte, demokratiefördernde Medienförderung aussehen. Das heißt, dann theoretische und wissenschaftliche Expertise, wie man das lösen könnte, herrscht, denke ich, kein Mangel. Und in meinem Fach wird das seit 10 Jahren diskutiert. Woran unter Umständen ein bisschen ein Mangel herrscht, ist der Wille zur politischen Umsetzung.
Ja, ich wollte gerade fragen. Sein. Ich meine, wir können natürlich Andreas Babler den Link zu dem Podcast schicken, aber hat er sich schon jemals mit dir so face-to-face unterhalten oder hat die vorangegangene Medienministerin, wir dürfen ja ihren Namen noch immer nicht sagen, weil dann wirst du mir das Spotify-Quiz auflösen, bist du mit der jemals so im unmittelbaren Austausch gewesen?
Ja.
Wenn man da ins Amt geht, dann ruft man mal den Herrn Professor Kammersin an und sagt, erklären Sie mir mal, was ich jetzt machen soll.
Nein, es gab ja diese Medienumketten. Ich glaube, jeder, der für Medien zuständig war, ich glaube, die erste, die ich miterleben durfte, war noch unter dem Herrn Ostermeier, dann unter dem Herrn Trotzter, dann unter dem Herrn Blümel. Jetzt sage ich nicht, wer die nächste war. Also es gibt ja in Österreich eine gute Tradition der Medienumkette, wo dann die Kommunikationswissenschaft, unter anderem eben auch ich, gebeten wird, die Vorschläge zu unterbreiten und das hört man sich dann an.
Wenn ich sogar mal politische als Staatskünstler sind wir sogar mal angefragt worden und das ist dann doch nichts mehr.
Also die gab's, ja. Wenn du mich jetzt fragst, wie ich die politische Wirkmächtigkeit dieser wissenschaftlichen Intervention einschätze, muss ich sagen, alle Medienumketten, wenn ich die so Revue passieren lasse, die Buffets waren sehr unterschiedlich. Wirklich, also das Ad-Catering war durchaus variabel, aber also so richtig in die Umsetzung gekommen ist nicht sehr viel. Ja? Aber da kann man jetzt sagen, da spricht der narzisstisch gekränkte Wissenschaftler, dass sozusagen die brillanten Ideen, die man entwickelt, dann doch nicht auf fruchtbaren Boden fallen. Und ich glaube, ganz ehrlich, im Sinne der Wiener Thesen zur wissenschaftlichen Politikberatung, Wissenschaft ist keine Politik. Wir müssen informieren, aber nicht legitimieren. Wir sind doch nicht gewählt. Also wir arbeiten halt das aus. Umsetzen muss es die Politik. Also ich wollte nur sagen, damit das fair bleibt. Und ich glaube auch, dass der Wissenschaft eine zu große Nähe zur Politik auch gar nicht so gut tut. Also zumindest bei Corona hat sich das nicht so bewährt.
Da war ein bisschen was. Kommen wir mal ganz kurz zu den Inseraten, die du angesprochen hast. Meine, jetzt auch wieder schönes Wort, das ich von dir flatter. Empirie ist ja, dass nicht nur Inserate und sagen wir Umfeldberichterstattung gekauft bzw. verkauft werden, sondern dass es gerade das Nichtberichterstatten mittlerweile ist, dass in manchen Medien funktioniert. Dass man, sei es durch Druckausübung, sei es durch Inseratenfluss bzw. Geldfluss für Inserate, dann sagt ihr aber, da müsst ihr jetzt nicht so genau hinschauen, weil XYZ.
Das ist ja genau der Grund, warum ich der Meinung bin, dass investigativer Journalismus ein so wichtiges und so stärkendes Element ist, weil, das ist jetzt atrivial, investigativer Journalismus etwas aufdecken möchte, wo es manifest in Interessen von Leuten gibt, politisch, strafrechtlich, imagemäßig, dass das nicht aufgedeckt wird. Ist klar, oder? Weil sonst bräuchte es ja nicht investigativer Journalismus heißen, sonst könnte ich es der Presseaussendung oder der APA-OTS entnehmen. Soll heißen, genau deswegen brauchen wir eine Medienlandschaft, eine lebendige Medienlandschaft, die vor allem auch investigative Geschichten macht, die Rechercheverbünde möglich macht, gerade im Hinblick auf Data Journalism, Rechercheverbünde, die ja Panama Papers und so, die auch sehr viel Zeit kosten und sehr viel Expertise brauchen, das kostet aber Geld. Und da komme ich wieder auf den vorigen Punkt. Wenn den Medienhäusern das Wasser bis daher steht, ja, dann ist halt die Bereitschaft zu sagen, da lasse ich jetzt ein Team 3 Monate recherchieren und ich weiß gar nicht, ob es eine Geschichte wird, weil wenn du der Pech hast, haut er die Recherche die Geschichte zusammen, dann haben wir ein Problem. Deswegen ja mein Plädoyer, vor allem investigativen Journalismus zu fördern.
Kommen wir mal kurz auf die Plattformen an, die du schon angesprochen hast, X und wie sie alle heißen. Thomas Maurer nennt sie immer so die dampfende Kloake
des X. Nein, X speziell ist wirklich ist ein Sickergrün. Aber
als ich das letzte Mal da drauf geschaut habe, habe ich gesehen, ein gewisser Egisto Ott hat einen X-Account und macht dort Crowdfunding, damit man seine Prozesse mal ausfinanzieren kann. Also ja, ich habe was gelernt, muss ich gestehen. War vielleicht nichts, was ich außerhalb dieses Satire-Podcast jetzt als bereichert finden würde. Aber nachdem du ja auch dazu geforscht hast, stimmt eigentlich diese immerwährende Behauptung, dass TikTok auf den Körper mehr ballert als Heroin?
Nein, also Heroin nicht.
Aber Kokain?
Nein, auch nicht Kokain. Also es gibt jetzt drei Studien dazu, ich habe die mit, ich kann es auch in die schauen, interessiert jemanden, liest jemand englische Journalartikel? Ich weiß nicht, das ist jetzt glaube ich nicht
Thomas so. Thomas Maurer macht Thomas, das, wenn er mit dem Buch also von Karl Nehammer durch ist.
Ja, ja, genau, dann gleich auf zu Nature, ja, also in Nature und in Computers in Human Behavior, aber auch eigentlich interessant in der American Economic Review sind jetzt im letzten halben Jahr drei sehr interessante Studien erschienen. Das eine ist, dass nachgewiesen wurde, in der Tat, diese Plattformen machen süchtig. Deswegen heißt der Artikel Digital Addiction. Die erzeugen, und jetzt komme ich auf den Hirnscan, also auf die sozusagen auf die medizinische Seite, die erzeugen ein super Verhältnis von Dopamin und Adrenalin. Also Dopamin belohnt und Adrenalin ist das, wo man sich ein bisschen ärgert oder ein bisschen neugierig wird. Ja? Und diese Algorithmen machen das perfekt. Und zwar wirklich so, dass Leute in der Früh als erstes auf Instagram schauen müssen oder halt auf der Plattform ihrer Wahl. TikTok ist besonders gut, da schaust du immer weiter. Und warum erscheint das in der American Economic Review, der Artikel? Deswegen, weil, auch keine große Überraschung hoffentlich für das Publikum, womit verdienen die Plattformen ihr Geld? Personalisierte Werbung und Data Mining. Im Wesentlichen, es gibt schon noch andere, aber eher im Wesentlichen. Und je länger die Leute auf der Plattform sind, desto mehr Werbung kann ich verkaufen, desto mehr Daten greife ich ab, oder? Und wenn sie ein bisschen süchtig drauf sind, supi. Die Entzugserscheinungen, die man nach 72 Stunden feststellt im Hirnscan, das ist jetzt der Nature-Artikel, ähneln jenen von, es ist nicht so schlimm, von Tabak und Alkohol. Ja, also es ist nicht Heroin oder Kokain, aber so leichte Suchteffekte gibt es. Und wenn sich jemand an das Experiment im ORF erinnert, diese Schulklasse, die einen Monat auf Smartphone verzichtet hat, hat das jemand gesehen? Wo die Kinder dann nach 3-4 Tagen echten Entzug gehabt haben. Kopfweh, Unruhe, Schweißausbrüche. Ja? Also die Entzugserscheinungen sieht man im Hirnscan. Wenn es jemanden im Detail interessiert, das sind alles top-reviewte Journals, können wir es in die Shownotes stellen oder sie vertrauen einfach, dass ich die Literatur korrekt wiedergeben in der Lage zu sein werde. Und ja, das hat Suchtcharakter. Und jetzt kann man sagen, das ist ein Problem. Und genau deswegen hat die Leopoldina, also die Deutsche Leitakademie der Akademien der Wissenschaft, in Deutschland gibt es ja Länderakademien und die Leopoldina ist sozusagen die Nationale Akademie der Wissenschaften, vor ein paar Wochen eine Stellungnahme abgegeben, wo sie gesagt hat, aufgrund der negativen gesundheitlichen Effekte plädieren sie, und da waren auch Mediziner und Medizinerinnen dabei bei der Stellungnahme, ein komplettes Verbot für Kinder unter 10 Jahren, weil vor anderen negativen Mitteln schützen wir die Kinder ja auch. Oder um es ein bisschen trivialer zu sein, wenn irgendjemand anläutet bei Ihnen bei der Tür und fragt, ob er bei Ihrer 12-jährigen Tochter ins Zimmer darf, würden Sie wahrscheinlich Nein sagen. Aber über Smartphone darf der rein. Oder? Und die meisten Eltern wissen gar nicht, was sich da abspielt. Das kommt offen gestanden auch noch dazu und sind dann technisch gar nicht in der Lage, entsprechende Altersblocker und entsprechende Kontrollmechanismen am Handy zu installieren, weil eigentlich, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber das zeigen zumindest Studien, ab einer bestimmten Altersgrenze fragen dann die Eltern die 16-jährigen Enkel oder Kinder, wie man das macht mit dem Dings. Und es ist schon lange nicht mehr so, dass die Autorität von oben nach unten geht. Also ich glaube, da haben wir uns durch lange genug nicht hinschauen ein veritables Problem eingehandelt. Ja? Und noch einmal, es ist legitim, personalisierte Werbung zu verkaufen, es ist legitim, Data Mining zu betreiben. Das schreiben die übrigens auch bei ihrer Börsennotierung drauf, das ist deren Geschäftsmodell. Aber ich habe dort noch nichts gelesen von, das hat was mit Wahrheit zu tun, das hat was mit Aufklärung zu tun, das hat was mit einem friedvollen Miteinander zu tun. Nein.
Okay. Also wenn ich nicht ganz falsch bin, dass es nicht verjährte Information ist, ist glaube ich ja Nikotin auf Platz 3 bei der WHO von den suchtbildenden Konsensen. Wenn man so sagt, ist eigentlich nur wie Tabak.
Ja, die Entzugserscheinungen.
Oder 2 sogar, ich glaube, es war ja.
Entschuldigung, die Entzugserscheinungen.
Weil es gab ja, es war ja, glaube ich, auch von der WHO her bis in die 70er Jahre Kokain als nicht süchtig machende Substanz geführt, ja, bis sie dann wer gefragt hat, ja, aber wenn das so ist, wieso hört dann keiner auf? Und dann ist die Suchtdefinition ein bisschen
formuliert worden. Ich meine, Kokain hat ja im 19. Jahrhundert als Heilmittel gegolten und ich glaube,
von Sissi bis Freud, merkwürdigeren Ideen.
Ich wollte gerade sagen, also von Sissi bis Freud war das ja durchaus eine Comilfo.
Ja, aber der Punkt ist doch, okay. Wenn wir jetzt sagen, das ist gefährlich, müsste man eigentlich auf die Cheek steht drauf, Achtung, du stirbst. Ja, das müsste dann auf Social Media zwischen jedem Spot schalten und Kinder davon ausnehmen. Und,
da bin ich jetzt nicht so der Meinung.
Nein, das meine ich ja nur. Was bedeutet das? Ja?
Das bedeutet, ich sage sozusagen, ich lese das jetzt vor, die Leopoldina 2025, eine klar exekutierbare Altersgrenze für die Nutzung und ein Verbot bis zur 10. Schulstufe gefordert. Ja? Das ist das, was die Leopoldina sagt, immerhin die Nationale Deutsche Akademie der Wissenschaften. Und wir wissen vom Rauchen, dass der Versuch, Menschen durch Information davon zu überzeugen, aufhören zum Rauchen, wenig erfolgreich war. Wir kennen alle das Phänomen der kognitiven Dissonanz, oder? Wenn Sie eine Information bekommen, die mit Ihrem Verhalten nicht übereinstimmt, gibt es eine Möglichkeit, Sie ändern Ihr Verhalten. Es gibt aber die weitaus populärere Möglichkeit, Sie blenden die Information aus. Ja, und wie sie diese Schockbilder auf die Zigaretten gedruckt haben, haben Leute begonnen, Überzüge zu kaufen, dass sie die Bilder nicht sehen müssen. Die Alternative war ja nicht, ich höre auf zu rauchen. Plus das sozial entlastende Narrativ, jeder, der raucht, kennt einen Onkel, der Dreier geraucht hat, ohne Filter, und dann Speck gegessen hat, einen Sechspeck, und dann Sligo getrunken hat, und der ist 90 geworden, bei allerbester Gesundheit. Dass das mit der statistischen Realität nichts zu tun hat, ist ja klar. Aber das ist die Bewältigung kognitiver Dissonanz. Also ich glaube, ein Warnhinweis am Handy, ja, Achtung, da können Sie verdummt und radikalisiert werden, wird nicht dazu führen, dass die Leute das Smartphone in der Kastel
spielen. Oh ja, wenn er 15 Sekunden steht.
Ja.
Hey da! Ja. Aber, würde vielleicht zur Anschaffung eines Zweithandys.
Oder ein Zweithandy, das gesperrt wird. Und ich glaube sozusagen, aber da könnte ich jetzt auch ganz lang drüber reden, eine der Hauptfehler, die wir auch begangen haben in der medienpädagogischen Ausbildung, ist, dass wir den Leuten beigebracht haben, wie sie es nutzen, aber nicht, wie sie es nicht nutzen. Und in der Psychologieforschung ist Critical Ignoring, Don't Feed the Troll, also wie ignoriere ich Dinge, einfach eine zunehmend interessante Frage. Und ich zitiere immer ganz gern den Boris Nemtsov, den ehemaligen A1-General, der den für mich sehr klugen Satz geprägt hat, was ist der wichtigste Knopf am Handy? Tauschschaltknopf. Das ist nur leider in Vergessenheit geraten, und der Mann hat Mobilfunkminuten beruflich verkauft. Also der hat davon gelebt. Das heißt, ich glaube einfach, wir müssen, und da sind wir wieder bei den komplexen Problemen und den einfachen Lösungen, das muss man an vielen Dingen angehen, das Problem. Aber mein Plädoyer, das auch die Österreichische Akademie der Wissenschaft in ihrer Stellungnahme, jetzt in Bezug auf Demokratiewirkungen, oder die Leopoldina in Bezug auf den Schutz von Kindern und Jugendlichen in den Mittelpunkt rückt, ist, man müsste mal was tun.
Da möchte ich aber eins sagen, das ist jetzt sozusagen eine ja, sicher, aber da gehen wir ein bisschen von einer politischen Realität aus, in der informierte Menschen versuchen, konstruktive Entscheidungen zu treffen. Jetzt ist aber eine sehr breite Bewegung, nicht nur in Europa, sondern weltweit, unterwegs, die eigentlich als Kern hat, das Konzept einer gemeinsamen Wirklichkeit abzuschaffen.
Ja.
Die werden das nicht machen. Und diese Parteien werden auch automatisch, das war ursprünglich wahrscheinlich noch nicht einmal eine böse Absicht der Plattformbetreiber oder der Programmierer, aber wenn es darum geht, wie halte ich Leute lange dran, dann belohne ich sie mit Dingen, mit denen sie komplett übereinstimmen, genau, und reg sie auf mit Dingen, über die sie sich aufregen, weil die Leute, genau, regen sie gern auf.
Ja.
Und das ist aber das Kochrezept genau dieser politischen Bewegung, die sicher nicht interessiert daran sind, diesen mächtigen Verstärker abzustecken.
Zumal ergänzend jetzt die Proligarchen rund um Donald Trump ja von auch ihm angehalten worden sind im Rahmen dieses TikTok-Deals, dort auch groß mit mehreren Milliarden einzusteigen. Das heißt, das ist ja eigentlich die übelste Plattform von allen, noch einmal näher an den Herren gezogen worden, den du vorhin gerade, und ich glaube, das ist ein medizinischer Befund, Zahnwand unterstellt hast. Ich habe ein Problem, oder?
Also ich versuche es ein bisschen prinzipieller. Wir reden hier entscheidend über die Frage, in welcher Welt wollen wir leben. Das ist die Frage, die wir hier gerade verhandeln. Und da gibt es unterschiedliche Antworten auf die Frage. Und das ist eine normative, das sage ich dazu, keine empirische Aussage. Ich würde gerne in einer Welt leben, in der ein friedvolles, auf halbwegs vernünftigen Tatsachen basierendes Aushandeln, was ist das Beste für die Gesellschaft, möglich ist. Und das setzt voraus, dass jeder ein Recht auf eine eigene Meinung hat, aber niemand ein Recht auf eigene Fakten. Das ist etwas, ein Gesellschaftsmodell, eine Antwort auf die Frage, in welcher Welt wollen wir gerne leben, das nicht konsensual geteilt wird. Es gibt natürlich Leute, die das anders sehen. Aber ich glaube, wir müssen diese Frage sehr, sehr grundsätzlich stellen. Und ich entschuldige mich, wenn das vielleicht ein bisschen pathetisch klingen mag, aber das ist genau um die Frage, um die es hier geht. Und ich glaube, es ist auch wert, dass man das so grundsätzlich diskutiert und dass man auch grundsätzliche Antworten darauf findet. Und ich persönlich bin der tiefen Überzeugung, zumindest für Europa, aber auch für Österreich sprechend, dass eine überwiegende Mehrheit der Leute sich der Meinung anschließt, wir würden eigentlich gerne in einer Welt leben, in der ein friedvoller Dissens möglich ist, in der man sich einigt, dass man unterschiedliche Interessen hat, aber dass man doch über einen gemeinsamen Blick auf die Wirklichkeit verfügt. Und ich denke mir, ein weitaus überwiegender Teil der Bevölkerung teilt das.
Und ich möchte eine Frage stellen, die gar nicht so polemisch gemeint ist, wie das vielleicht klingt. Haben Sie den Eindruck, dass in den Körperschaften, also eigentlich Parteien, die dann Regierungen stellen, wenn man das jetzt sozusagen innerhalb der Parteien, es häufig Gespräche gibt, wie das wir gerade führen?
Nachdem ich dort nie zu einer teilnehmenden Beobachtung eingeladen wurde, bis dato kann ich die Frage nicht beantworten, ob das so ist oder nicht. Aber ich denke mir ja, sozusagen, der Universitätsprofessor ist ja der Experte für das Allgemeine. Also ist das mehr so meine soziale Rolle.
Also Sie reden vielleicht drüber, aber hängen Sie dann die große Glocke.
Das könnte durchaus sein. Ich glaube aber auch, dass die Grundsätzlichkeit und die Problematik, auf die wir zusteuern, in der Tat jetzt auch bei vielen Usern und Userinnen noch nicht angekommen ist. Weil sonst würde ich einem 10-jährigen Kind kein völlig entschlüsseltes, internetfähiges Smartphone in die Hand drücken, wenn ich wüsste, was die dort anschauen. Also wenn das den Leuten bekannt wäre, das ist jetzt so meine Vermutung, ich meine, es wird schon immer noch welche geben, die sagen, ja gut, da kann man sich dann halt schon mit 10 ein Porno anschauen, mein Gott, ne, das ist halt eh okay. Ja, aber ich glaube, viele Leute wissen das gar nicht und glauben, dadurch, dass man beim Pizza oder beim Spaghetti-Essen sehr Ruhe hat, weil das Kind dort im quergestellten Handy irgendwas anschaut, oder wenn es ein bisschen größer ist, hat es ein iPad und schaut halt einen Film, ja, und man kann dann in Ruhe seine, weiß ich nicht was machen, seine Spaghetti essen oder so, und macht sich aber alles nicht klar, was damit passiert. Also ich glaube schon, dass das auch ein Stück weit damit zu tun hat, dass diese Debatte nicht breit geführt wird, dass man eigentlich glaubt, das ist alles egal und das ist alles, ja, beliebig und wahrscheinlich in der Konsequenz gar nicht so gefährlich, als die Empirie das nahelegt.
Ja, also ich war zum Beispiel überrascht, als ich eine Zeit lang auf Ex war, also geschrieben habe ich dort nichts, aber ich habe es dann auch wieder angetraut, wenn man vom einen schon deppert wird. Aber die Anzahl an echten gewaltsamen Todesfällen, die ich binnen kürzester Zeit zugekriegt habe, hat mir echt imponiert. Mhm. Also wahrscheinlich habe ich irgendwann, ich interessiere mich für Boxen, wahrscheinlich habe ich irgendwann, keine Ahnung, einen alten Ali-Kampf angeklickt. Und das nächste sind dann 5 Typen, Dresch mit Zahnlotten an 6. zusammen, so Überfall in irgendeinem, wie heißen die, 9-11, nicht der 9-11, aber halt so in irgendeinem Lebensmittelmarkt, wie man so einen Krimi kennt.
7-11.
Genau so, ja. Und entweder erschießt der Ladenhüter den Einbrecher, den Überfallenden oder umgekehrt. Das war, und du kommst mit dem Drüberwischen gar nicht nach. Also wenn du sehr lang nicht einmal eine Sekunde stehen lässt, ändert sich der Algorithmus wieder, aber es war, also ich denke mal, ja, wenn du 9 Jahre alt bist und einen Ex-Account hast, dann Weißt du, wie ein Mensch von innen ausschaut?
Da kommen wir jetzt ein bisschen weg von den demokratiepolitischen und journalistischen Konsequenzen, aber das, was die Leopoldine in ihrer Stellungnahme sagt, das hat Konsequenzen für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, das hat Konsequenzen für Angststörungen, für Körperwahrnehmung, für Depressionen, ich möchte das jetzt nicht runterzählen, aber ja, das hat Konsequenzen und ja, man kann das auch messen. Es gibt zum Beispiel Verlaufskurven, wie die Zahl der klinisch festgestellten Essstörungen, Depressionen und die Zahl und die Smartphone-Diffusion in der Bevölkerung, wie das zusammenhängt. Überraschung, es korreliert positiv, also die Kurve geht so. Jetzt ist diese Korrelation und keine Kausalität. Gut, klar. Ja, also für die statistischen Feinspitze, das ist keine Kausalität. Man weiß nicht, was Ursache und Wirkung ist, weil vielleicht depressive Menschen besonders gerne dann sich sowas anschauen und dann werden sie noch ängstlicher und bleiben noch mehr zu Hause. Ja, kann natürlich auch sein, dass man da Ursache und Wirkung verwechselt. Aber es gibt inzwischen genug flankierende Studien, die nahelegen, dass die Exposition mit diesen Dingen auf den sogenannten sozialen Medien bei Kindern und Jugendlichen einfach im größten Teil keine positiven Wirkungen.
Das korreliert ein bisschen mit dem bekannten Phänomen, dass man umso durstiger wird, ja auch gesoffen und weiß.
In einem Punkt möchte ich da widersprechen, es ist ja schon tatsächlich so, dass es auch im Journalismus einwirkt, denn im Endeffekt der künftig primäre Ausgabekanal für Journalismus ist circa für Klavierspielerinnen und Klavierspieler gesprochen, einen Halbton entfernt von dem, ob ich auf einen Icon tippe, hinter dem sich dann irgendwie, ich würde jetzt mal sagen, kuratierter Journalismus verbirgt oder hinter dem sich halt die Kloake wieder auftritt und die Kacke dampft und sonst irgendwas.
Naja, dann sind wir bei dem Punkt, denn, aber jetzt ist schon fast 10, jetzt müssen wir dann eh nach Hause gehen, aber ich wollte auch dazu eine Differenzierung anbieten.
Sperrt das die Augenfurt zu?
Ja, das nein, aber die Stadt ist so marode, dass sich die Lichter vielleicht auch da, dass man weiß es.
Zwei Punkte dazu. Das ist in der Tat eine schwierige Frage, wie soll der Journalismus umgehen mit dem Todfeind am Werbemarkt? Und das sind die Plattformen. Sagt man, ich biete dort einen Inhalt an, weil ich muss ja die Leute erreichen und ich habe die Hoffnung, wenn die mich mal auf, weiß ich nicht wo, Instagram, TikTok, weiß Gott wo gesehen haben, dann werden sie irgendwann zu mir kommen und mich digital abonnieren. Das könnte ich, glaube ich, empirisch widerlegen, dass das nicht so ganz aufgegangen ist, die Idee. Ja? Oder sage ich, ich versuche mich irgendwo abzugrenzen. Und jetzt weiß ich schon, dass das schwer ist. Aber ich würde zum Beispiel eine Grenze ziehen. Also auf X würde ich als seriöses Medium nicht mehr sein. Kann man sagen, ich bin auf Insta? Ja, da kann man durchaus noch drüber reden. Also ich würde das schon auch differenzieren und mir auch von Medienunternehmen wünschen, dass es klare Richtlinien gibt, was tun wir nicht. Und auch dort ist, glaube ich, die Reichweite nicht der einzige Maßstab. Und der zweite Punkt, dann sind wir bei der Regulierung. Es gibt inzwischen Studien, dass diese neuen KI-Angebote von Google, ich weiß nicht, ob das schon jemand ausprobiert hat, inzwischen kriegt man ja keine Suchergebnisse mehr, sondern einen kleinen Artikel, oder?
Naja, das bringt dann Wikipedia um als nächstes, ja.
Naja, es bringt nicht nur Wikipedia um, sondern vor allem zuerst einmal die kleine Zeitung. Weil wenn ich eingebe bei Google, was ist am Berschmannhof passiert, habe ich vor einem halben Jahr den Link gekriegt zu seinem Artikel von heute, oder? Da habe ich dann drauf geklickt und mir gesagt, erster Check, eigentlich hat er das gut zusammengefasst, oder? Was passiert jetzt? Ich lese bei Google durch, was dort passiert ist und denke mir, ja super, das war wirklich rechtswidrig, na gut, okay. Ja. Und von mir aus spielt man dann die Google-KI auch noch das ein, was der Herr Innenminister dazu gesagt hat. Ja. Und das ist das Problem. Woher nimmt das die KI? Von ihm. Kriegt die kleine Zeitung was von den Werbeerlösen, die Google damit generiert? Raten Sie mal. Ich glaube, Sie kennen eure Kontonummer, aber es ist noch nichts gekommen. Gell? Soll heißen, da sehen wir genau das Problem, von dem wir weggestartet sind, wohin diese Entwicklung geht. Und ich habe jetzt noch gar nicht über KI geredet und das wäre jetzt eine weitere Stunde wert wahrscheinlich. Aber natürlich, je besser die KI ist und je besser die schreibt, desto mehr haben sie den Eindruck, ich bin da bestens bedient, oder? Ich weiß schon alles. Jetzt ist die Fehlerhandfälligkeit bei ChatGPT und auch bei diesem Google extrem hoch. Also bei seriösen Informationen, zum Beispiel medizinischen Informationen oder irgendwas Seriösem, haben die eine Fehlerquote von 30-40%. Aber hey, hält das die Leute davon ab, das zu nutzen? Ich habe nicht den Eindruck.
Und falls Sie jetzt gefragt haben, was eigentlich meine Ausgangsmoderation aus dieser vergangenen Stunde sein wird, schauen Sie in die Shownotes rein. Dort gibt es ein Abo-Angebot der kleinen Zeitung.
Ja, genau. Ja, ist gut.
Meine Herren, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für diese bereichernde Stunde. Maurer und Schick heute mit Matthias Kammersin. Ich hoffe, Sie auch hier in den Kammerlichtspielen hatten einen wunderbaren Abend. Wenn Sie wiederkommen wollen, ich kann Sie dann noch einmal ans Herz legen. Der 23.01. Thomas Maurer steht da ganz alleine auf der Bühne. Er macht dann Pantomime, oder?
Nein,
ich habe schon gesehen. Es ist wirklich, wirklich lustig und es ist vielleicht sogar die Fortsetzung.
Thematisch ist gar nicht so weit
thematisch ist es nicht, weit entfernt von dem, was wir jetzt gehört haben. Nur die Stilistik hat dann doch ein bisschen was anderes. Er trägt so eine schöne Weste und nicht so ein Sakko, so ein seriöses.
Ja, das ist ein leiser Grund. Ja. Also ich glaube, Westen schauen ist eine der klassischen Motive.
Theater. Du bist jedenfalls besser angezogen als der Moderator von Auf 1. Das getraue ich mich jedes Mal zu sagen.
Lower your standards. Das ist der Weg zum Glück.
Ich habe nichts mehr zu sagen. Matthias, du hast sicherlich noch viel zu sagen. Willst du noch was sagen?
Im Interesse sozusagen des fortgeschrittenen Abends. Danke fürs Zuhören.
Ich danke ebenfalls.
Tschüss und schleicht euch. Thank you.